Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! Tor! Alter! Was für ein...
Von ab 3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die...
Erinnert ihr euch noch an die schiefgelaufene Pyro-Aktion beim Auswärtsspiel in Karlsruhe im November 2022? Zu dieser Zeit war Taylor Swift mit ihrem Song Anti-Hero in den Charts. Wer beim KSC die kommenden Anti-Helden werden könnten und was es Neues aus dem House of Karlsruhe gibt, das erfährt Yannick im Gespräch mit Jörn Kreuzer. Viel Spaß beim Hören.
Wir sind beim Karlsruher SC angekommen und wer sich erinnert an die Zeiten, wo wir in einer Liga waren, haben wir immer sehr viel vom House of Karlsruhe gesprochen. Mal schauen, ob das immer noch aktuell ist. Ja, mein Gast, ich glaube, sein Herz liegt auch ein bisschen noch immer am FC St. Pauli. Nicht nur im beruflichen Kontext, er steckte mal im Zecki-Kostüm. Moin Jörn.
Ah, immer diese, ja, moin, hallo.
Soll ich hier direkt schon den Rotstift ansetzen?
Nee, auf keinen Fall. Also zu Zecki kann man ja auch die Folge vom FC St. Pauli Museum anhören, wenn man möchte.
Genau. Ich fand es einfach eine schöne Querverbindung gerade. Aber wegen Zecki bist du heute gar nicht hier, sondern wegen dem KSC. Möchtest du kurz noch vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, zu deiner Person kurz was sagen? Vielleicht weiß nicht jeder genau, wie diese Querverbindung zustande kommt.
Gerne. Hallo, mein Name ist Jörn. Ich wohne jetzt auch fast schon 20 Jahre in Hamburg und bin schon länger KSC-Fan, wurde aber irgendwann in den Nullerjahren, in den späten Nullerjahren im Rahmen des Praktikums oder des 100-Jahr-Jubiläums des FC St. Pauli Praktikant in der Medienabteilung mehr oder weniger. Und da bin ich dann auch beruflich erstmal hängen geblieben bis 2020. Deshalb habe ich beruflich sehr viel mit dem FC St. Pauli zu tun gehabt. War meine berufliche Heimat und ja, sehr spannende Zeit auf jeden Fall, hat großen Spaß gemacht, die ich auch nicht missen möchte.
Außer Zecki vielleicht.
Nein, Zecki ist super. Das ist eine meiner Lieblingsanekdoten. Das kam vielleicht falsch rüber, aber genau, das müsste man wann anders vertiefen. Zecki war super.
Gut, dass wir das noch gerade gerückt haben. Ich habe schon gesagt, wir haben uns jetzt eine Zeit lang nicht gesehen. Letztes Aufeinandertreffen war im April 24 zu Hause im Wildpark. Aus deiner Sicht gesehen, habt ihr mit 2:1 gewonnen. Das 1:0 damals durch Franke, der Ausgleich durch Irvine und dann hat Nebel für den 2:1 Endstand gesorgt. Ich habe mir noch als Anekdoten aufgeschrieben, dass es noch eine Gelb-Rote für Hauke Wahl gab, der uns ja inzwischen in Richtung Wolfsburg verlassen hat. Und damals hat noch ein gewisser Igor Matanovic für den KSC gestürmt, war damals gehörte damals schon Eintracht Frankfurt und war an euch ausgeliehen und hat ja zuletzt bei der WM für sich geworben sozusagen oder durfte da zumindest spielen. Soweit schauen wir zurück. Ich würde dich einmal um die Diskografie seitdem bitten, vielleicht von diesem Aufeinandertreffen oder diesem Ende der Saison bis jetzt zum Ende der Ära Eichner, auf die wir dann gleich noch genauer schauen.
Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem Spiel damals. Ich fand es wirklich fantastisch. Es war ja ein Samstagabend Topspiel und es war auch wirklich es hat alles erfüllt, was man so braucht. Und für mich war das tatsächlich damals ein Bundesligaspiel. Von der Intensität her, vom Tempo her. Man sieht es ja auch an den Spielern, die du erwähnt hast, mit Matanovic, Paul Nebel, Budo Zivzivadze war noch im Sturm. Wir hätten, glaube ich, über das Spiel sehr gerne geredet, aber das Wochenende wurde natürlich auch überschattet von Kistes Tod, was wirklich sehr tragisch war und viel zu früh. Von daher war das wirklich auch leider kein schönes Wochenende, definitiv. Die Diskografie, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe es vor mir liegen und bei anderen Vereinen wird es wahrscheinlich ein bisschen kleiner sein, aber bei mir ist es fast eine Seite geworden. Ich versuche das wirklich so schnell wie möglich abzuhandeln. Kurz vor dem Spiel, im Februar 2024, du hattest das House of Karlsruhe schon erwähnt, wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Martin Müller als Vizepräsident abgewählt. Also da knirschte es im Präsidium, vor allem zwischen ihm und dem Holger Sigmund Schulze, unserem eigentlichen Präsident, mit dem Ergebnis, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung angesetzt wurde und er abgewählt wurde. Also als bei dem Spiel gab es den neuen Vizepräsident noch nicht. Und da kommen wir Namen ins Spiel, der jetzt auch eine Rolle spielt, eine sehr wichtige Rolle. Und zwar im Juni 2024 wurde Mario Eggemann zum Vizepräsident gewählt. Der hatte irgendwie eine Berateragentur und damals, also wie bei vielen anderen Vereinen, halt auch ehrenamtlich. Und als ehemaliger Spieler hatte der einen guten Ruf und wurde dann in das Amt gewählt. Und tatsächlich nicht mal ein Jahr später, im April 2025, war Mario Eggemann dann plötzlich Geschäftsführer Sport. Dem Prozess war irgendwie eine Suche nach einem Geschäftsführer Sport vorangegangen, die dann offensichtlich nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hatte. Und dann hat man eben gemerkt, ja Mensch, wir haben eigentlich den besten Kandidaten in unseren Reihen und hat Mario Eggemann quasi vom Ehrenamtler zu einem Hauptamtler gemacht. Leidtragender damals war dann Sebastian Freis. Der war ja damals nur Bereichsleiter Profis, weil Michael Becker, der Geschäftsführer, der die wirtschaftlichen Dinge verantwortet, war eigentlich der alleinige Geschäftsführer. Und mit Mario Eggemann hat man die Struktur wieder mal geändert und hat gewissermaßen Mario Eggemann und den Michael Becker auf eine Stufe gestellt. Aber Michael Becker hat sich natürlich nicht nehmen lassen, sich auch noch den Titel Sprecher der Geschäftsführung mit auf die Visitenkarte zu schreiben, so dass er quasi immer noch so, weißt du, in entscheidenden Momenten immer noch das letzte Wort hat. So interpretiere ich das. Mhm. Sebastian Freis wurde dann direkt freigestellt. Dann hat man im Juni 2025 Timon Pauls geholt als Direktor Profifußball, der quasi Mario Eggemann unterstellt ist direkt, sollte sich eben um die Weiterentwicklung des Kaders kümmern und so schön schwammig für Optimierung von Prozessen sorgen, unter anderem. Dann sind wir ja auch schon in der letzten Sommerpause gewissermaßen. Im Dezember 2025 kam für viele, glaube ich, aus dem Nichts der Rausschmiss von Co-Trainer Zlatan Bajramovic, auf den dann gewissermaßen als weitere Konsequenz die Trennung von Christian Eichner folgte jetzt im Frühjahr. Also da haben sie sich zum Saisonende getrennt. Es wurde auch einige Spiele vor Saisonende bekannt gegeben. Und ja, das im Endeffekt kann man sagen, wir können ja gleich noch ein bisschen in die Details gehen, aber aus den letzten zwei Jahren ist wirklich gar kein Stein auf den anderen geblieben. Man muss auch bedenken, du hattest es schon erwähnt, die Mannschaft damals 2024 war für mich Peak Christian Eichner, Matanovic in der Startelf, Nebel in der Startelf und Budu Tsivtsivadze in der Startelf, alle drei Spieler nicht mehr da, beziehungsweise spielen jetzt Bundesliga und auch teilweise auf sehr hohem Niveau. Also die Höhe dieser ganzen Umwälzungen war ja jetzt auch wirklich, dass man auch sogar den Bierpartner gewechselt hat jetzt in der Sommerpause. Also Rothaus ist nicht mehr, ist jetzt Höpfner. Also wie krass umwälzend die Geschichte war, will ich damit eigentlich nur illustrieren an der Stelle. Rein sportlich haben wir eben diese Saison 2023-24 auf Platz 5 abgeschlossen mit 55 Punkten. Dann folgte ein Platz 8 mit 52 Punkten und jetzt zuletzt ein Platz 10 mit 44 Punkten. Also trotz des Rückgangs würde ich sagen, grundsolider, in Anführungszeichen mittelmäßiger Zweitligist, der eigentlich mit oben nicht so wirklich was zu tun hatte und mit unten eigentlich auch nicht. Ich glaube, ganz wichtig für die Diskografie, was deutlich in den Vordergrund gerückt wurde und was der KSC, der Verein, auch immer wieder betont, auch bei jedem Transfer betont, ist diese Geschichte der neuen Gesamtstrategie, die eben Transfererlöse durch eigene Spieler, eigene Talente wie Max Weiß, der Torwart, der jetzt letzten Sommer zu Burnley gewechselt ist, oder eben durch junge Spieler, die man möglichst günstig holt und dann weiterentwickelt und dann weiterverkauft für mehr Geld. Ein Beispiel wäre eben David Herold, der jetzt in der Sommerpause für 3,5 Millionen ungefähr zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist. Darauf wird halt sehr großen Wert gelegt und für mich war das bisher eigentlich nur eine wirtschaftliche Strategie. Ich bin jetzt gespannt, wie das unter dem neuen Trainer so ein bisschen mit Leben gefüllt wird, auch sportlich. Also ob man da was sieht dann am Ende. Vielleicht so viel erstmal dazu. Ja. Ich glaube, hier gibt es verschiedene Punkte, wo man reingrätschen kann, definitiv. Also die Diskografie ist groß. Das sind ungefähr, wenn man das in Alben fassen würde, sind das ungefähr 15 Alben, die jetzt in zwei Jahren erschienen sind, wenn man jeden Prozess als Album nimmt. Oder Singles.
Das wäre auf jeden Fall ein sehr großer Output, ja. Nee, das ist mir bei der Recherche zum KSC auch aufgefallen, dass da doch einiges passiert ist in der Zeit, wo wir uns nicht über den Weg gelaufen sind. Wir können ja mal gucken, dass, wo wir so in die einzelnen Themen so ein bisschen reingehen. Genau, den neuen Sportchef hast du schon gesagt, auch mit dem Hintergrund, wie es überhaupt dazu kam. Dann gibt es diesen ominösen Direktor Profifußball, hast du auch gesagt. Vielleicht gehen wir erstmal so ein bisschen eher noch auf diese, ja doch, Ära Eichner ein, die ja jetzt beendet ist. Ich meine, er war immerhin 6,5 Jahre ungefähr da. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen skizzieren, warum das jetzt dann doch zu einem Ende kam.
Ich glaube, man weiß es so selbst nicht so genau als Außenstehender, würde ich sagen. Was man ja schon sagen kann, 6 Jahre sind ja eine lange Zeit, vor allem auch im Profifußball. Und ich kann mir persönlich schon vorstellen, dass es da gewisse Abnutzungserscheinungen gab, die möglicherweise ab einem gewissen Punkt eigentlich gar nicht mehr aufzufangen waren. Beziehungsweise am Ende entsteht halt so eine Atmosphäre, wo man irgendwie selber merkt oder beide Seiten merkt, es ist besser, sich zu trennen. Christian Eichner hat meiner Meinung nach immer hervorragende Arbeit gemacht, speziell die Saison 23/24, wo sie Platz 5 quasi belegt haben am Ende der Saison, war für mich der Peak, den hatte ich ja schon erwähnt. Und ich glaube, die ganze Geschichte das ist jetzt meine Interpretation, ging jetzt spätestens im letzten Sommer damit los, wie man den Kader interpretiert, wie man den Kader weiterentwickeln will. Da gibt's ja dann auch diese klassische Formulierung immer, man hat unterschiedliche Ansichten über die weitere Entwicklung gehabt. Ich glaube, ohne dass das so explizit benannt wurde bei uns, war das, glaube ich, durchaus ein Thema, weil ich würde auch zu der Fraktion gehören, die sagt, eigentlich war der Kader im letzten Sommer gar nicht so gut und was rausgeholt wurde mit Platz 10, das war eigentlich echt überragend, vor allem wenn man bedenkt, dass ja spätestens ab Dezember richtig viel Unruhe reinkam, als Zlatan Ibrahimovic plötzlich von einem Tag auf den anderen für die Öffentlichkeit entlassen wurde. Und jetzt auch im Nachhinein, also die Interpretation von Mario Eggemann sieht man ganz gut, jetzt auch nach Saisonende hat er sich auch ein, zwei Mal in Interviews geäußert, wo ich meiner Meinung nach nochmal deutliche Kritik an Christian Eichner herausgelesen habe, wo er unter anderem gesagt hat, dass man wirtschaftlich ja super aufgestellt sei, aber sportlich hat es das nicht wiedergespiegelt. Und ich würde halt als Gegenargument bringen, ja gut, sportlich war das auch relativ schwierig, das wiederzuspiegeln, wenn man einen Kader hat, der definitiv nicht mehr die Qualität hat von 2024 beispielsweise, wo eben kein Igor Matanovic mehr drin ist, wo kein Paul Nebel mehr drin ist, wo kein Budo Tsivtsivadze mehr drin ist, wo Lars Stindl aufgehört hat, wo Jerome Gondorf aufgehört hat und so weiter. Also meiner Meinung nach hat schon das Gerüst, von dem man immer sehr gut leben konnte, hat durchaus gelitten in den letzten Jahren, beziehungsweise ist halt auch in die Jahre gekommen. Man hat letztes Jahr schon gesehen, Marvin Wanicek macht es nicht mehr über 34 Spiele. Der hat sich zwischendurch auch mal so 8-9 Spiele Pause genommen. Und da war dann auch die größte Krise im November und Dezember. Und tatsächlich, ich glaube, möglicherweise lag man da so ein bisschen auch unausgesprochen über Kreuz. Und dann kam es natürlich zu der Entlassung von Zlatan Ibrahimovic und mir war eigentlich im Dezember klar, dass das eigentlich das Ende der Ära Christian Eichner eingeleitet hat beim KSC, weil so oft wie der betont hat und auch nochmal für die Öffentlichkeit betont hat, ist es ein engster Mitarbeiter, ein Freund, zwischen ihnen und die Mannschaft und dem Trainerteam passt kein Blatt Papier, war eigentlich völlig klar, dass es mit Christian Eichner nicht weitergehen kann. Also man hat es dann so ein bisschen aufgefangen. Man hat, glaube ich, auch die Rückrunde verhältnismäßig gut dann noch bestritten, um ehrlich zu sein. Also man war frühzeitig irgendwie gerettet. Aber dass es zur Trennung kommt, war mir eigentlich klar. Also, aber Christian Eichner ist ein Profi, auch in der Öffentlichkeit. Dass der jetzt nicht von selber zurücktritt, weil ihm irgendwas nicht passt, das war mir eigentlich auch klar, tatsächlich. Was mich dann so ein bisschen verwundert hat, dass Mario Eggemann danach auch noch gesagt hat, man hätte schon frühzeitig ab Herbst hätte man Trainerprofile aufgestellt und da hätte man Christian Eichner auch von Anfang an transparent darüber informiert. Das fand ich halt dann schon komisch. Also ich glaube, es ist schon üblich im Fußballgeschäft zu sagen, ey komm, wir reden mal ab und an und wenn es quasi nur am Rand von irgendwelchen Spielen ist, wenn man sich mal auf einen Kaffee trifft oder im Trainingslager über den Weg läuft, aber dass man angeblich Profile von möglichen Kandidaten aufstellt und darüber den Cheftrainer informiert, das finde ich schon sehr komisch. Also lame-duckiger oder weniger Vertrauen kann man ja fast nicht mehr gegenüber dem aktuellen Cheftrainer quasi entgegenbringen. Und dann wirft man halt auch noch den engsten Vertrauten raus. Also wie es laufen wird, das war eigentlich fast schon klar.
Okay, danke noch für die Erläuterung dieser Abläufe da auch dann, was dann teilweise dann noch so, ja, zwischenmenschlich oder eben nicht zwischenmenschlich gelaufen ist. Dann können wir ja einfach mal auf seinen Nachfolger jetzt zu sprechen kommen. Nennt sich Maximilian Senft. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, was der so mitbringt. War 2022 bei den Amateuren vom SV Ried und dann jetzt seit März 23 war er Trainer der Profis. Die Stationen davor habe ich jetzt nicht noch extra aufgelistet, aber die waren jetzt auch nicht immer von längerer Dauer. Also eigentlich war Ried so der Verein, wo er relativ lange schalten und walten konnte. Habe so ein bisschen gehört, er steht für Intensität und Umschaltspiel und im Zuge seiner Verpflichtung kommt noch hinzu, dass auch das gesamte Trainerteam erweitert worden ist. Also er bringt zwei neue Co-Trainer mit, hat jetzt insgesamt drei. Es gibt einen neuen Athletiktrainer, es gibt einen neuen Spielanalysten. Also wir reden von einem Trainerstab, wenn man Spielanalyse mit reinnimmt, von insgesamt 8 Personen. Da gibt es auch noch einen neuen Kaderplaner und einen sogenannten Direktor Entwicklung. Ich wollte jetzt nicht alle Namen aufzählen, du kannst ja mal ein bisschen so Highlights setzen, wen du da hervorheben würdest, was diese Management-Ebene, nennen wir es mal, dann auf dem Platz oder nahe am Platz angeht.
Ja, ich glaube, man muss die einzeln gar nicht so richtig durchgehen, die Namen, aber was ich schon spannend finde, so hart das Ende auch war und ich hätte gerne, vielleicht noch ein letztes Wort zu Christian Eichner. Ich hätte halt gerne gesehen, einen Kaderumbruch von der Qualität wie dieses Jahr, hätte ich gern einmal noch unter Christian Eichner gesehen, grundsätzlich. Mhm. Das fand ich schon schade, dass ihm diese Chance so ein Stück weit genommen wurde, zum einen und zum anderen. Ist aber halt auch klar, dass es zum Ende kommen musste. Da spielt es sicherlich auch eine Rolle, dass Christian Eichner ins letzte Vertragsjahr gegangen wäre. Ne? Also wenn man da nicht überzeugt ist, dann hat man spätestens ab Oktober eine Lame Duck. Von daher, grundsätzlich ist dann die Entscheidung auch für alle, glaube ich, so fein. So blöd es möglicherweise lief, jetzt ist eben eine neue Ära da. Und auf diese neue Ära gucke ich halt schon mit Spannung und eigentlich auch mit Vorfreude, muss ich sagen. Weil, wenn man sich mit Maximilian Senf beschäftigt, also bekomme ich oder habe ich zumindest so ein bisschen Fabian Hürzler-Vibes auch bekommen, was so das Sportliche angeht auf jeden Fall. Maximilian Senf kommt ja nicht, der hat zwar Fußball gespielt, aber eher unterklassig, hat mit 28 Jahren auch schon seine Karriere beendet und war tatsächlich dann eine Weile lang Pokerspieler. Okay. Und das auch relativ erfolgreich. Der hat tatsächlich einmal $600.000 gewonnen und weil er sich so ein bisschen mit dem Risiko verzockt hat, hat er keine 5 Millionen gewonnen, beziehungsweise ist nicht ins Endturnier gekommen, habe ich gelesen. Und bei Fabian Hürzler war es ja tatsächlich so, dass der ja wohl Bilder verkauft hat an Ärzte in München für seine für die Warteräume. Also quasi da auch irgendwie ein kurioses zweites Standbein auf jeden Fall hatte. Und der hat aber über sich selber gesagt, dass er dann Bock bekommen hat auf das Traineramt oder auf Training über zwei Erlebnisse. Das war zum einen das Aufkommen von Taktikblocks. An dieser Stelle viele Grüße an Tim, beschäftige ich mal mit Maximilian Senf, da wäre ich auch sehr gespannt, was bei dir rauskommt. Und er hat eine Fortbildung gemacht als Kindertrainer, also quasi wie wird man Fußballtrainer von Kindern. Das ging eine Woche und es hat ihn so überzeugt davon, dass er Fußballtrainer werden will, das so ist seine Erzählung, dass er das angegangen ist, das Thema. Warum ich Fabian Hürzler sage? Weil sie ähnliche taktische Grundausrichtungen wählen. Maximilian Senf will eigentlich in einem 3-4-3 spielen am liebsten. Das ist oftmals abgewandelt bei ihnen in 3-1-4-2. Und bei der Viererzahl im Mittelfeld wären dann eben die Schienenspieler, die so gleichzeitig Außenspieler sind und eben auch Außenverteidiger, sich dann gegen den Ball wahrscheinlich zurückfallen lassen. Und sie wollen es halt eben gar nicht erst zu gegnerischen Torchancen kommen lassen. Also er setzt sehr auf hohes Pressing, sehr laufintensiv. Was man aber in Ried wohl gesehen hat, dass er tatsächlich auch pragmatisch ist, wenn er das Spielermaterial nicht unbedingt zur Verfügung hat. Speziell in der ersten österreichischen Liga. Er ist ja mit denen abgestiegen. Da kam er quasi als Feuerwehrmann aus der zweiten Mannschaft und ist mit denen dann direkt wieder hoch nach Ried. Oder ich glaube nach 2 Jahren, wenn ich es richtig gelesen habe. Und Ried war auch ein bisschen verschrien in Österreich für viele Standardtore. Also es geht wohl beides bei ihm. Also ich habe auch einen interessanten Podcast von den Wildpark-Bruttlern gehört. Das kannst du gerne verlinken. Da war der technische Direktor von der SV Ried als Gast da. Da meinte er, dass der Maximilian Senf nicht vom perfekten Spielstil geredet hat, sondern von der idealen Lösung auf dem Feld. Und es bedeutet halt immer, dass es nicht perfekt sein muss, sondern nur ideal. Also es schwächt so ein bisschen dieses Perfektionistische ab, sage ich mal. Weil das ist er wohl auf jeden Fall. Er ist sehr ambitioniert, ist sehr detailverliebt, hat aber auch eine klare Spielidee. Also er vermittelt wohl den Spielern ganz klar, was er will. Und er sagte halt auch immer, dass er gerne out of the box denkt. Und zwar vom Poker hat er beispielsweise gelernt, dass man nicht zu emotional sein sollte, weil man sonst den Fokus verliert am Spielfeldrand und so weiter und so fort. Lauter solche Kleinigkeiten. Von daher fand ich das sehr spannend. Und ich habe auch gesehen, dass er recht aktiv ist auf LinkedIn. Könnt ihr euch auch mal angucken. Der Maximilian Senft. Du hattest seine Besetzung mitgenommen. Also wer geblieben ist, ist der Markus Miller, der Torwarttrainer, der Wendelin Wecker, der Reha-Trainer. Und Daniel Gordon als Co-Trainer, der quasi als Ersatz für Zlatan Bajramovic installiert wurde im Winter.
Und der Rest ist neu.
Genau, der Rest ist neu. Da, und die hat er eigentlich alle aus Ried mitgebracht. Wir haben Eduard Buxmann, der für die Defensive zuständig ist. Emanuel Faloba heißt ein weiterer Co-Trainer, der soll für die offensive zuständig sein. Dann haben wir noch den Mauro Sanuguera. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Ist der neue Athletiktrainer. Und mit Alexander Behlinger noch ein Spielanalyst. Also im Endeffekt hat er 4 Leute mitgebracht. Und warum man das so detailliert sagen kann, da weiß ich noch gar nicht selbst, wie ich das so finden soll. Ich finde schon, dass der KSC, also wir nehmen jetzt während des Trainingslagers auf, vielleicht kann man das sagen aus Transparenzgründen.
Na klar.
Ich finde schon, dass der KSC sehr darauf bedacht ist, das Trainerteam also super neu und innovativ darzustellen und alles ist so intensiv und sie arbeiten zusammen im Team und jeder hat seine Aufgaben und so weiter und so fort. So, weißt du, so, und da kommt halt auch so ein bisschen rüber, so empfinde ich das zumindest, so als Abgrenzung zum alten Trainerteam. Und das, also quasi dieses ganz dick Auftragen verstehe ich halt an manchen Stellen nicht, weil intensiv ist eigentlich jedes Fußballtraining und jedes Trainerteam hat eine Aufgabenteilung de facto. Und da wird halt irgendwie gelobt, dass der, von der Presse gelobt, dass der spanische, weil es ist auch so mit Klischees gearbeitet, dass der spanische Athletiktrainer dieses Feuer mitbringt und dass er so emotional ist und die Jungs pusht und so weiter und so fort. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, wie, ob ich das so angenehm finde. Weißt du, wie ich meine? Also so, ich würde halt erstmal sagen, ey, die Spielidee ist doch geil und das, was er vorhat, ist super, lass die doch erstmal machen. Weil ich finde, wenn man das so als top, top, top verkauft, wird halt auch die Fallhöhe schnell relativ hoch.
Ja.
Verlier mal in Cottbus ein Drecksspiel oder so oder das Derby direkt irgendwie relativ am zweiten Spieltag gegen Kaiserslautern, dann ist vielleicht halt auch schon die Magie so ein bisschen verflogen. Also ich würde so ein bisschen, understatement-mäßiger angehen, aber vielleicht bin ich vom Typ einfach nur so. Aber nichtsdestotrotz macht das, was man so liest und die Ideen, die er so hat, machen extrem Bock auf die neue Saison. Ich fürchte nur, dass es entweder richtig geil wird oder richtig kacke. Ich weiß gar nicht, ob es was dazwischen gibt.
Ja, das würde ja dazu passen, was ich eben gesagt habe, dass er bei Ried hat schon relativ lange aktiv war, aber die Station davor halt irgendwie, also das war selten mehr als ein Jahr. Und wenn da jetzt, wie du es schilderst, so eher schon hochgestapelt wird, ist natürlich logischerweise, ne, wenn wir gerade schon beim Kartenspiel waren oder beim Pokern, wenn der Kartenstapel zu hoch ist, dann ist die Fallhöhe natürlich auch relativ hoch. Muss man dann sehen, ob er sich daran messen lassen kann mit seinem riesigen Trainerteam, das er da um sich rum hat. Aber vielleicht können wir dann ja mal darüber umschwenken, mit welchem, ja, Spielermaterial ist immer so ein blödes Wort, aber was er zur Verfügung hat. Du hast schon eben in deiner Diskografie gesagt, einige altgediente Spieler sind entweder weg oder am Zenit oder über den Zenit ihrer Leistungsfähigkeit hinaus. Wie sieht es denn aus mit dem Kader des KSC, mit dem Senf dann arbeiten soll?
Also ich finde es total spannend. Also auch auf seiner Antritts-PK wurde dann auch klar, dass er mehr oder weniger, man hat schon gemerkt, dass dadurch, dass er so anerkannt war in Ried, hat er halt auch relativ viel Einfluss, sage ich mal. Also das lässt zumindest der technische Direktor so durchklingen, mit so Spielerprofilen erstellen und so weiter und so fort. Und es waren dann auch beiden wichtig zu betonen, dass quasi ab spätestens ab der Verpflichtung war er mit eingebunden in Spielertransfers, was ja super ist. Und vielleicht einfach mal, um diese Dimension klar zu machen, lese ich mal die Abgänge vor, die bisher bekannt sind. Das sind David Herold nach Gladbach für 3,5 Millionen, Fabian Schneusner, Philipp Förster, Janis Burnic, Nikolai Rapp, Leon Opitz, Rocco Stimic, Stefan Ambrosius, die letzten drei waren ausgeliehen und auch sehr spannend Marcel Beifuß, der ja auch eine St. Pauli-Vergangenheit hat.
Ich wollte gerade sagen, den hätte ich auf jeden Fall noch nachgefragt.
Genau, und wahrscheinlich, wenn ihr das hört, auch schon Louis Benferhat, eins unserer Juwele, der wird wahrscheinlich nach Frankfurt gegangen sein. Das bahnt sich aktuell an. Also es heißt, dass die Vereine quasi sich einig sind. Und wenn ich das jetzt zusammenzähle, reden wir hier von 10 Leuten, die Stammspieler oder mindestens Kaderspieler waren. Also die Hälfte deines Spieltagskaders ist weg.
Oha.
Das finde ich schon mal bemerkenswert. Und dem stehen gegenüber bisher Shio Fukuda. Der wurde fest verpflichtet von Gladbach. Der war letztes Jahr ausgeliehen. Er kam vor allem in der Saisonendphase richtig auf. Der von 5 von seinen 6 Saisontoren hat er in den letzten 8 Saisonspielen erzielt. Paul Scholl, der wurde auch fest verpflichtet vom FC Bayern. Der war auch ausgeliehen letztes Jahr. Der ist erst 19, hat 13 Einsätze, davon auch schon 7-mal in der Startelf gestanden. Noel Eichinger, ablösefrei, 24 aus der dritten Liga. Kevin Wiethaupt, 20 Jahre alt, ablösefrei aus der dritten Liga. Tim Chiveya, 24 Jahre alt, dritte Liga, auch ablösefrei. Jason Ponente Ramirez, 19 Jahre alt, aus der ersten FC Köln Jugend. Dennis Offley, 19 Jahre alt, vom FC Bayern 2, Laie vom FC Bayern. Moritz Proschinski, Laie vom FC Basel, 25 Jahre alt. Und Viktor Berg, fest verpflichtet von Jürgen Gordon, Stockholm. Das bedeutet, sie haben auch schon 9 Leute geholt. Und das zum relativ frühen Zeitpunkt. Aber mir war wichtig, das zu betonen, das Alter und eben die Herkunft der Spieler jeweils, also Liga-Level und so weiter und so fort. Das wird halt total spannend, weil neuer Trainer, neue Spielidee, junge Spieler, die sich sicherlich entwickeln können, wo aber nicht alles funktionieren wird. Also so lange sind wir, glaube ich, alle im Fußball zu wissen, dass nicht alle neuen Neuzugänge wahrscheinlich funktionieren werden. Das wird definitiv Zeit brauchen und da bin ich halt total gespannt, ob und wie viel Zeit er gewissermaßen bekommt.
Ja.
Was auch wichtig ist, ist Lilian Eckloff, der wurde verlängert, weil immer wenn der quasi fit war letzte Saison, hat man deutlichen Schub in der Mannschaft gesehen, allein deshalb, weil nicht mehr alles Kreative und Ideenmäßige auf Marvin Wanitzeks Schultern verteilt war. Also alleine lastete es, sondern eben Lilian Eckloff ihn da irgendwie entlasten konnte zumindest. Und dann habe ich mir die Startelf mal überlegt und dann schaue ich die Startelf an und denke mir, okay, wir haben Bernard, Scholl oder Kwon, der wird gerade umfunktioniert als Innenverteidiger, der spielt eigentlich defensives Mittelfeld, Franke, Kobalt, Müller, Offli, Eckloff, Wanitzek, Pinto Petrosa, Fukuda und Ben Verhaert, wenn der bleibt. Und so hat eigentlich nur der Dennis Offli aktuell von den Neuzugängen einen Stammplatz, so richtig, also aus meiner Perspektive. Und das finde ich dann schon krass. Aber mal gucken, vielleicht setzen sich ganz andere Spieler durch. Also da bin ich auch offen. Ich glaube, so eine Blackbox wie jetzt vor der aktuellen Saison war der KSC selten in den letzten Jahren. Also muss man auf jeden Fall schauen. Und dann bin ich halt auch gespannt, was passiert, wenn jetzt wirklich der Louis Ben Verhaert nach Frankfurt verkauft wird, was man dann aus dem Geld macht. Weil gerade speziell in der Abwehr sehe ich schon ein bisschen noch Nachholbedarf, sage ich mal. Also vor allem, wenn man einen intensiven Spielstil pflegen will.
Ja, da stehen ja irgendwie so verschiedene Zahlen im Raum. Frankfurt will das und das geben. Der KSC möchte, glaube ich, bis zu 15 Millionen am liebsten haben, ob nun über Bonuszahlung oder irgendwas hinaus. Also der Junge ist ja auch erst 19. Man möchte sich da auf jeden Fall diesen Abgang auch vergolden lassen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Weil das ist vielleicht auch spannend. Da kann man kann man das anekdotisch einfließen lassen. Ich hab mal geguckt, bei transfermarkt.de hat der KSC-Kader gerade einen Marktwert von ungefähr 30 Millionen. Damit ist man auf Platz 6. Aber was spannend ist, allein ein Drittel davon fällt eben auf den Louis Ben Verhaert, der laut Transfermarkt einen 10 Millionen Marktwert hat. Und wenn man jetzt unser zweites Juwel noch dazu nimmt, den Rafael Pinto Pedrosa, der mit 18 Jahren schon über 40 Zweitligaspiele gemacht hat und gerade bei der U19-EM war, Vize-Europameisterschaft wurde, auf den fallen 5 Millionen. Und wenn man diese zwei Spieler abzieht und dann, sage ich mal, standardmäßige Zweitligaspieler einsetzt, dann befindet man sich mit dem Kaderwert plötzlich in Gesellschaft von Dynamo Dresden auf Platz 16, 15 ungefähr.
Hui.
Sprich, ich gehe davon aus, wenn der Louis Ben Verhaert wirklich verkauft wird, dass dann halt wirklich noch Spieler kommen, die so nicht nur in diese Strategie reinpassen, Spieler holen, weiterentwickeln und verkaufen, sondern dass man ein bisschen Geld in die Hand nimmt und zumindest so das Gerüst so ein bisschen anfüttert, sage ich mal. Weil das ist meiner Meinung nach, es hat sich letztes Jahr schon extrem angedeutet, das ist meiner Meinung nach bitter nötig. Franke ist nicht mehr der Jüngste, Wanitzek ist nicht mehr der Jüngste, da muss man auf jeden Fall ran. Ein Spieler des Gerüsts ist ja jetzt auch schon gegangen mit Fabian Schleusner, von daher wird man da auf jeden Fall ran müssen.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend und sehr nach Blackbox, wie du es schon geschildert hast. Also da müsst ihr ja wirklich, also von den neuen Neuzugängen, die es jetzt Stand heute sind, und wenn man dann sagt, okay, Verhaert geht noch, man holt davon vielleicht 2, 3, die den Marktwert wieder ein bisschen auffangen, je nachdem, auf welchen Positionen dann noch Bedarf gesehen wird, weil sich vielleicht jetzt im Trainingslager zeigt, okay, einige von denen, die wir da neu geholt haben, können vielleicht zumindest noch nicht das leisten, was wir uns versprechen. Ich hatte ja auch dann irgendwie gehört, dass man perspektivisch dann doch die Top 20 in Deutschland angreifen will. Das klingt jetzt zumindest für die Saison noch nicht so, wobei natürlich dann die Frage ist, welchen Zeitraum setzt man da an, um perspektivisch die Top 20 anzugreifen. Also klingt für mich danach, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber das könnte jetzt zwischen Top 5 und Abstiegskampf alles werden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde es halt, wenn man sich jetzt committed hat auf den Plan, so mit dem neuen Trainerteam, wie gesagt, ich bin total gespannt und ich bin grundsätzlich auch positiv gestimmt, dann muss man diesem ganzen Projekt mindestens noch 1, 2 Transferperioden Zeit geben, weil klar, wenn jetzt von diesen Spielern 3, 4 hängen bleiben oder 2, 3 hängen bleiben, die Kaderspieler werden, dann ist es schon schön, aber ich glaube, um weitere Puzzlesteine mit einzubauen, braucht man auf jeden Fall noch ein paar Transferfenster. Wobei man ja dann wieder sagen muss, hoffentlich schlägt dann diese Transferstrategie auch nicht zu, weil was bringt dir ein Spieler, der irgendwie 2 Jahre da ist und dann irgendwie verkauft wird, obwohl man mit dem aufsteigen wollen würde? Ich meine, ist halt die Situation ist so, wie sie ist. Das ist, glaube ich, das Schicksal eines Zweitligisten ein Stück weit. Aber ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und vom Ding her erstmal positiv.
Ja, klar. Also ich meine, dann verhelfen sie dir vielleicht zu einer guten Positionierung oder vielleicht sogar zum Aufstieg, aber dann sind sie wahrscheinlich weg, weil dann, ich meine, das mussten wir ja die letzten 2 Jahre auch erfahren, dass die Gap zwischen einem Bundesliga-Aufsteiger und denen, die da schon seit Jahren spielen, einfach irrsinnig groß ist und einfach zum Teil wahrscheinlich gar nicht mehr aufgeholt werden kann. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten und vielleicht kann ich über die Erwartungshaltung, weil ja, man bruddelt ja immer so ganz gerne, ne? Also deshalb heißt der Podcast ja auch so die Wildparkbruddler, weil man ja, weiß ich nicht, wie sehr das gerade aktuell so ist, aber wahrscheinlich fühlt man sich ja auch eher zu höheren Berufen als jetzt, wenn wir die letzte Saison nehmen, zu Platz 10 in der zweiten Liga. Wie viel Zeit, meinst du denn, gibt das Umfeld dem KSC, um da diese neue Gesamtstrategie zu entwickeln?
Das ist eine gute Frage. Beim Umfeld, auch wenn es irgendwie für Verstimmung gesorgt hat im Umfeld, die Geschichte jetzt mit Eiche am Ende, ich glaube, das, was präsentiert wurde, das erkennt man grundsätzlich, glaube ich, schon an als Idee im Umfeld. Also ich kenne jetzt niemanden bei mir in der Bezugsgruppe, der sagt, oh, das ist schon richtig blöd, mal gucke. Oder ich gehe da gar nicht mehr hin oder so. Aber ja, also im Endeffekt, wenn der Maximilian Senf mit seinem Trainerteam das auf die Straße bekommt, für was er steht, also Intensität, dann hat man zumindest das Umfeld mit drin, sage ich mal. Also Intensität, Leidenschaft und so weiter und so fort, dann hat man das Umfeld auf jeden Fall mit drin. Ich bin tatsächlich so ein bisschen gespannt, wie ruhig der Verein bleibt, wenn es nicht so gut läuft, um ehrlich zu sein. Weil was völlig klar ist, ich finde schon, dafür, dass der Mario Eggemann jetzt als Sportchef, als Geschäftsführer Sport eigentlich noch gar nicht so richtig viel Erfahrung hatte, vor seinem Amt bei uns, beim KSC, geht er halt schon extrem ins Risiko. Und es kann auch extrem schief gehen einfach. Und da weiß ich halt nicht, was passiert nach 10 Spieltagen, wenn es halt wirklich mies aussieht. Also wie die interne Analyse dann aussieht, liegt es an den Spielern, können wir beispielsweise im Winter nochmal nachjustieren. Aber eigentlich wird es aus meiner Perspektive, und das hoffe ich, setzt man erstmal auf Maximilian Senf. Und wenn da jetzt wirklich kein Scheiß passiert, was also so No-Gos passiert, dass man da erstmal an ihm festhält. Aber klar ist, Mario Eggemann geht extrem hohes Risiko, finde ich. Und scheut auch nicht vor Entscheidungen zurück. Also das ist auch die andere Seite der Medaille. Also das ist ein Gamble, der natürlich gut aufgehen kann. Also ganz klar, langjährigen Cheftrainer quasi freistellen, mehr oder weniger, neuen Trainer holen, der relativ unbekannt ist in Deutschland, und Spieler, wo man sagt, klingt spannend, aber mal schauen, ob das auch in der zweiten Liga funktioniert, finde ich schon, also das ist ein hohes Risiko, und wenn das aufgeht, Hut ab, auf jeden Fall.
Ja, da wäre natürlich noch die Frage, inwieweit jetzt seine Position oder seine Person an die Entscheidung geknüpft ist. Ne? Also angenommen, das geht jetzt schief mit Maximilian Senf, kann er dann sagen, ja gut, dann hole ich jemand Neues, oder ist dann auch seine Position da so ein bisschen dran geknüpft, dass diese Gesamtstrategie zumindest für den Moment gescheitert sein könnte?
Ja gut, aber für die Gesamtstrategie kann er ja nichts. Also es ist auch immer wichtig, dass betont wird, dass er quasi, er ist ja auch geholt worden, unter anderem, weil er konsequent die Gesamtstrategie umsetzt.
Okay, er ist nur ein Rädchen.
Er ist gewissermaßen nur ein Rädchen, und ich glaube, das ist halt auch ein Grund möglicherweise bei Christian Eichner gewesen, dass der eben nicht mehr bereit war, diese Gesamtstrategie, also sprich, wir holen nur junge Spieler und die verkaufen wir wieder, durchzusetzen, sondern dass der möglicherweise vielleicht sogar gefragt hat mal intern, ey, ich will auch mal aufsteigen in die erste Liga, ich will mal so einen Paul Nebel behalten oder so. Paul Nebel wäre jetzt eine utopische Geschichte gewesen, aber du weißt, was ich meine. So, und da bin ich halt gespannt. Andererseits muss man sagen, wäre jetzt meine Interpretation, dadurch, dass sie ja aus den eigenen Reihen kommen vom Präsidium, weißt du, müssen die ja quasi für sich selber auch erstmal über eine Hürde klettern und sagen, oh, vielleicht haben wir uns bei Eggemann vertan. Weißt du, das ist wiederum ein Vorteil für ihn, dass er vielleicht erstmal arbeiten kann. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin vorfreudig, weil ich Bock auf diesen neuen Trainer habe und auf das neue System, aber ich habe überhaupt kein Gefühl diesmal, wo es hingeht. Also wirklich nicht. Das ist echt, ja. Also ich bleib ruhig, weil ich halt auch immer bereit bin. Also wenn ich was im Fußball gelernt habe, Kontinuität schlägt eigentlich immer Panik, in Anführungszeichen.
Definitiv, aber da muss man auch die gewisse Geduld mitbringen, ja, und definitiv, wie du gesagt hast, hoffen, dass Maximilian Senf mit seinem Trainerteam und dem Kader, der im Stand heute und dann vielleicht auch zu Saisonstart zur Verfügung steht, zumindest die PS ein Stück weit auf die Straße bringen kann, dass man dieses Modell weiterfahren kann, bevor man dann irgendwelche, kennen wir ja auch genug aus dem Fußball, irgendwelche Kurzschlussreaktionen vollführen muss, damit es irgendwie nicht völlig vor die Hunde geht. Aber das werden wir alles sehen. In Anbetracht der Zeit würde ich den sportlichen Teil jetzt abschließen und kurz ins Backstage gehen. Das hattest du in der Diskografie schon kurz angesprochen. Ich würde es aber nochmal kurz mit Inhalt füllen, weil du bist da so ein bisschen drüber hinweggegangen. Also, oder hast gesagt, naja, es kommt ein neues Bier. Das ist ja, also wie sehr kann man alles ändern? Vielleicht muss man das noch kurz ein bisschen mit Inhalt füllen. Höpfner ist die neue Marke. Vorher gab es Rothaus. Höpfner war auch vor Rothaus die Marke im Stadion, ist eine lokale Marke, ist inzwischen von Paulaner aufgekauft worden. Und wir reden da immerhin von 21 Jahren, wenn ich es richtig recherchiert habe, die es Rothaus im Stadion gab und den davor gab es halt Höfner, die jetzt wieder zurückkehren sozusagen. So wie ich es gehört habe aus dem Karlsruhe-Umfeld, wird das positiv aufgenommen, weil es eine lokale Marke ist, weil vorher hieß es von Vereinsseite, ja, es wird eine global agierende Marke werden und alle haben schon gedacht, oh Gott, was kriegen wir denn jetzt hier für ein Bier? Wie würdest du diesen Markenwechsel einordnen? Ganz kurz vielleicht.
Also im Endeffekt hast du alles schon dazu gesagt. Also Rothaus, ich glaube, mit der Marke hat man auch nicht unbedingt was falsch gemacht. Ist ja quasi auch an Baden-Württemberg gebunden sozusagen als Staatsbetrieb und auch eine badische Marke. Zwar jetzt Südbaden, aber gut. Mein Gott, also Höpfner finde ich persönlich gut, weil Höpfner sagt allen was in Karlsruhe. Und da kann ich halt auch wirklich allen St. Pauli-Fans, wenn jetzt das Spiel, ist übrigens das Rückspiel in Karlsruhe, ist das einzige englische Wochenspiel. Das wird unter der Woche ausgetragen werden. Aber immerhin sind in Hamburg Märzferien. Immerhin etwas. Also wahrscheinlich werde ich hinfahren können. Und Höpfner, das kann ich nur jedem St. Pauli-Fan erklären, der Ende des 19. Jahrhunderts hat der Brauereibesitzer seine neue Brauerei in Form einer Burg bauen lassen. Deshalb gab es immer die Höpfnerburg gibt es bis heute und deshalb gab es bei Höpfner auch immer das Burgfest, was das Brauereifest ist, gewissermaßen. Und von daher, also das macht schon Sinn, das ist auch fußläufig vom Stadion gar nicht so weit weg. Also so, das ist da auch am Durlacher Tor da in der Nähe. Und von daher, ja, also kann man auf jeden Fall machen. So wie du sagst, wenn es jetzt Krombacher oder Bitburger oder sowas gewesen wäre, boah, das wäre schwierig zu verkaufen gewesen, glaube ich, am Ende.
Man könnte jetzt noch diverse Marken aufzählen, die da jetzt sicherlich weniger gepasst hätten als eine lokale Brauerei, die auch eine gewisse, ja, oder eine langjährige Historie in der Stadt hat. Ich will jetzt auch keine große Bierdiskussion hier anfangen. Aber ja, wir wissen auf jeden Fall, wenn wir dann zu euch kommen, wird es eine andere Marke geben als, oder es wird anders schmecken als das Rothaus, was wir noch von, ja, den letzten Gastspielen bei euch kennen.
Genau.
Jörn, in Anbetracht der Zeit würde ich ganz gerne schon zur Zugabe, Verabschiedung und den berühmten letzten Worten bzw. auch der Abschlussfrage kommen. Mhm. Du darfst jetzt gerne noch loswerden, was du loswerden möchtest und mir beantworten, also ich weiß es schon, aber du der Hörerinnenschaft beantworten, welchen Song du uns mitgebracht hast und warum.
Letzte Worte, ey, jetzt hatte ich mir da, vielleicht nehme ich meine letzten Worte auch dazu, vielleicht noch zwei Kleinigkeiten als Notes zu sagen. Mhm. Karlsruhe hat ein neues Fanprojekt, das hat am 7. Mai eröffnet, weil das neu gebaut wurde in der Nordstadt, ist auch sehr schön geworden und wir haben seit eineinhalb Jahren einen Verein Schatzkammer e.V. Das sind so zwei Themen, die mich bewegen aus der Fanszene oder aus dem Verein Schatzkammer e.V., die gewissermaßen so 1910 e.V. sind, nur in der Karlsruhe-Version.
Okay.
Das ist ganz spannend, dass es auch mal kam. Das so als letzte Worte und ja, ansonsten kann ich sagen, ich freue mich dann, so blöd es jetzt war für St. Pauli mit dem Abstieg, ich freue mich sehr auf die zwei Spiele wieder, wie immer. Das erste Spiel wird ja im Oktober sein und bin ich schon total gespannt drauf und ja, schon diverse Übernachtungsanfragen bekommen natürlich und ja, ich bin glaube ich so gespannt wie nie auf eine Saison, um ehrlich zu sein, weil ich überhaupt nicht weiß, wo es hingeht. Und deswegen habe ich mir ausgesucht den Song von Queens of the Stone Age, No One Knows. Der hat für mich am besten gepasst, nicht nur, weil natürlich der Titel auch so ein bisschen passt auf die neue Saison. Man weiß nicht, wo es hingeht, sondern weil auch der Song ja durchaus als Trip interpretiert wird, ganz gern. Trip durch die Wüste, Trip auf Drogen durch die Wüste. Josh Homme hat ja irgendwann mal gesagt, er weiß ja selber nicht, um was es geht und hat damit quasi so ein bisschen den Titel des Songs ab Absurdum geführt oder auf die Schippe genommen. Und von daher war das für mich wirklich die perfekte Wahl, No One Knows. Und ich stelle mich einfach, ob es jetzt die Wüste ist, ob man die zweite Bundesliga als Wüste bezeichnen will, weiß ich nicht. Aber ich stelle mich auf jeden Fall auf einen total wilden Trip durch die zweite Bundesliga ein und No One Knows, niemand weiß, wo es endet.
Also auf jeden Fall nach den Schilderungen kann man das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, finde ich gut. Ja, die Projekte, die du da angesprochen hast, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, wer sich dann noch ein bisschen reinlesen möchte. Ansonsten sind das ja bestimmt auch schöne Themen für unter der Saison, wenn man da ein bisschen ja noch in andere Themen eintauchen kann, als in der relativ kurzen Zeit, die uns jetzt hier in der Sommerpause zur Verfügung steht. Dann würde ich sagen, für heute soll es das erstmal gewesen sein. No one knows, wo es mit dem KSC hingeht und es bleibt eine kleine Blackbox. Vielleicht, wenn die HörerInnen das hören, sind wir schon ein bisschen schlauer. Für heute Abend erstmal danke dir, Jörn, und ja, wir laufen uns bestimmt bei einem der Spiele über den Weg.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung und ja, auf bald, Yannick. Danke.
Danke dir. Mach's gut. Ciao.
Ciao.